Liebe Gemeinde, letzte Woche haben wir nach der Konferenz in Kalifornien liebe alte Freunde besucht im Süden dieses Staates. Die sind knapp 80 Jahre alt, die beiden, noch sehr fit. Und sie haben so einen festen Rhythmus für ihr Leben, für die Woche. Der Mann, der Karl, der geht von Montag bis Freitag immer erst zum Fitnesstraining in die Turnhalle, dort in dieser Gated Community. Und anschließend fährt er dann weiter zum Kaffee bei McDonald's. Das eigentliche Ziel bei McDonald's ist aber nicht der Kaffee, sondern der eine Mensch, der an diesem Tag, der an diesem Vormittag ein neues Testament von den Gideons geschenkt bekommen soll. Und dieser eine Mensch, nach dem er immer sucht, und deswegen geht er da jeden Morgen von Montag bis Freitag seinen Kaffee trinken. Wenn alles gut läuft, sind das 5 neue Testamente pro Woche, die er weitergeben kann. Und dabei gibt es immer wieder interessante Begegnungen. Eine hat er so berichtet, da spricht ein Mann an, etwa 50 Jahre alt, stellt sich vor, ich gehöre zu den Gideons, es ist mir eine Freude, den Nummer 1 Weltbestseller weiterzugeben, haben Sie ein neues Testament? Und der Mann schaut ganz verwundert auf und sagt, glauben Sie etwa, was da drin steht? Und unser Freund sagt, ich baue mein ganzes Leben darauf. Da antwortet der Mann nur, Sie Idiot. Und unser Karl sagt, okay, wenn Sie mal vor Gott stehen, dann wird Gott Ihnen sagen, du hättest doch besser auf den Idioten bei McDonald's gehört. Die meisten Zeitgenossen sagen es uns nicht so offen und nicht so brutal ins Gesicht. Aber im Prinzip denken sie das Gleiche. Wer sein Leben auf die Bibel baut, ist ein Idiot. Diese Meinung beherrscht den Zeitgeist. Liebe Gemeinde, die Luft, die wir atmen, ist toxisch. Ist weltanschaulich vergiftet. Unser Vertrauen in die Bibel wird auf allen Fronten angegriffen, in den Medien, in persönlichen Gesprächen. Immer wieder wird gesagt, wie kann ein so altes Buch heute noch überhaupt relevant sein? Rob Bell, den man noch vor wenigen Jahren hier zu großen evangelikalen Veranstaltungen eingeladen hat, hat kürzlich in der Diskussion über die Homosexualitätsfrage in den USA gesagt, lasst uns doch endlich aufhören, uns auf Briefe zu beziehen, die 2000 Jahre alt sind. Und die Frage ist, wie kann unser Glaube unter diesem Dauerbeschuss bestehen? Wie können wir verhindern, dass es zu einer schleichenden Unterwanderung kommt, dessen, wovon wir überzeugt sind, zu Recht überzeugt sind? Für Timotheus war die Situation kein bisschen leichter. Auch sein Glaube wurde angegriffen. Was Paulus ihm hier schreibt in unserem Predigttext, den Sie vor sich haben, in 2. Timotheus 3, ab Vers 14, was Paulus ihm hier schreibt, das war für Timotheus ja nicht neu. Das war ja für Timotheus nicht irgendeine neue Erkenntnis, die er zum ersten Mal hörte. Aber er brauchte es, er musste daran erinnert werden, er musste ermutigt werden, dabei zu bleiben. Und so fängt Paulus auch an. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Denn die Luft, Timotheus, die du atmest, ist toxisch. Und so lasst uns nun dieses Wort Gottes hören. 2. Timotheus 3. Wir beginnen, um den Zusammenhang besser zu erkennen, schon ab Vers 10. Und Sie haben dann auf Ihrem Gottesdienstzettel ab Vers 14 den Text vor sich, bis Vers 17, 2. Timotheus 3. Da schreibt Paulus, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allem hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Soweit das Wort Gottes. Herr Jesus, und wir bitten dich, dass du dieses Wort wirklich an unseren Herzen segnest und dass wir erkennen und begreifen, was du darin in unserem Leben bewegen und verändern willst. Amen. Schwere Zeiten hat Timotheus durchzumachen, so steht es im allerersten Vers dieses dritten Kapitels. Stürmische Angriffe auf den Glauben muss er parieren. Das aber sollst du wissen, schreibt Paulus in 2 Timotheus 3, Vers 1, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und die letzten Tage, von denen er hier schreibt, haben mit der Kreuzigung und Auferstehung Jesu begonnen. Schwere Zeiten, schlimme, gefährliche, wilde Zeiten. Das Wort, das da im Griechischen steht, das bedeutet im klassischen Griechisch gefährlich. Das wird verwendet für gefährliche Tiere, für stürmische See. Und im Neuen Testament kann dieses Wort auch dämonische Besessenheit bezeichnen, wo jemand gefährlich wird aufgrund seiner Besessenheit. Stürmisch, gefährlich, zersetzend. Und solche schweren Zeiten, sagt die Bibel, sind für Christen normal. Und die Angriffe kommen nicht nur von außen, sondern die Angriffe kommen mindestens genauso, und das ist oft noch gravierender, weil umso schwerer zu durchschauen, von innen. Paulus hat das ja vorausgesagt, gerade im Hinblick auf die Gemeinde in Ephesus, in Apostelgeschichte 20, 29 bis 30. Und Timotheus war ja unter anderem in Ephesus tätig. Da hat Paulus genau vorausgesagt, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen werden, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Und das war damals wie heute so. Auch in evangelikalen, in neoevangelikalen Kreisen wird die Autorität der Bibel zunehmend in Frage gestellt. Ich habe in Los Angeles während der Konferenz unter anderem den Vortrag eines amerikanischen Neutestamentlers gehört, David Farnell, der klar gemacht hat, dass die Infragestellung der völligen Zuverlässigkeit des Wortes Gottes in der Zwischenzeit viele theologische Hochschulen erfasst hat, die noch vor 15 Jahren etwa als Sturmburgen bibeltreuer Forschung galten. Und er hat sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt in seinem dicken Wälzer, The Jesus Quest, also die Suche nach Jesus, nach dem wirklichen Jesus. Und der Untertitel dieses Buches lautet The Danger from Within, die Gefahr von innen. Das ist die Situation, stürmische Zeiten, damals wie heute. Wir atmen toxische Luft. Und wir stehen in der Gefahr eines schleichenden Vertrauensverlustes, einer zunehmenden Verunsicherung. Und aus einer Verunsicherung über die Qualität der Bibel wächst immer auch eine gebrochene Verkündigung, ein gebrochenes Zeugnis. Wenn ich nicht weiß, ob das wahr ist, was ich hier in den Händen halte, was ich hier lese, dann fällt es mir auch schwer, das mit Überzeugung weiterzugeben. Und dagegen setzt Paulus nun ja seine fast beschwörende Ermutigung: Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. Halte das um jeden Preis fest. Lass dich nicht von deiner Position abbringen, was du gelernt hast. Und das Zweite, wovon du fest überzeugt bist, so kann man das am besten übersetzen. Wie vielen ist das so gegangen? Sie haben es als Kinder gelernt. Und dann wurde ihnen das, was sie als Kinder gelernt hatten, wie Timotheus, madig gemacht als Kinderglaube. Im Sinne als minderwertiger, naiver Glaube, der für bare Münze nimmt, was eigentlich nicht für bare Münze zu nehmen ist. Ich glaube, es wird keinen Theologiestudenten gegeben haben. Ich weiß das aus eigener Erfahrung von vielen, vielen Freunden, denen nicht gesagt wurde, sie müssen endlich mal ihren Kinderglauben aufgeben. Und Paulus, der größte Theologe aller Zeiten, geht genau den entgegengesetzten Weg. Paulus sagt, bleibe bei dem. Und er erinnert Timotheus an seine ersten Lehrer. Das ist hochinteressant. Da du weißt am Ende von Vers 14, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Wir wissen, von wem Paulus gelernt hat. Das können wir in Kapitel 1 dieses 2. Timotheusbriefes nachlesen. Da redet Paulus nämlich von der Großmutter und von der Mutter. Halte die Erinnerung, Kapitel 1, Vers 5. an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin überzeugt, aber auch in dir. Also die haben ihn daran geführt und Timotheus von Kindheit an hatte jüdische Vorfahren und da war es üblich, die Jungs ab etwa 5 Jahren in der hebräischen Bibel zu unterrichten. Von Kindheit an. Und dann hat er natürlich, von wem du gelernt hast, auch Paulus selbst als seinen Lehrer gehabt. Und durch Paulus natürlich die Autorität der apostolischen Überlieferung. Also du hast gelernt von deiner Großmutter, von deiner Mama und von mir, dem Apostel. Und Paulus schreibt das in Vers 10, hier Kapitel 3, da sagt er, du bist mir nachgefolgt in der Lehre. Und in Kapitel 2, Vers 2 hat er das auch schon gesagt. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an. Und in Kapitel 1, Vers 13 hat er diesen Pflock schon eingeschlagen. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Du stehst auf sicherem Grund. Du hattest vertrauenswürdige Lehrer. Von Kindheit auf kennst du die Heiligen Schriften. Was für ein Vorrecht ist eine christliche Erziehung. Was für ein Vorrecht, wenn wir das von unseren Eltern erfahren haben, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Was lernen unsere Kinder von uns? Welchen Grund legen wir hier im Kindergottesdienst? Das ist so ungemein, mein wichtig. Von Kindheit an die Heiligen Schriften kennen und lernen. Es ist so wichtig, dass ihr den Kindergottesdienst mit so viel Liebe und so viel Qualität immer wieder vorbereitet, wie das unsere lieben Mitarbeiter auch tun. Und Paulus kann das ganze Curriculum des Kindergottesdienstes, Paulus kann den ganzen Stoffplan des Kindergottesdienstes mit einem Begriff zusammenfassen. Die Heiligen Schriften. Die Heiligen Schriften hast du gelernt. Von allen anderen Schriften unterschieden. Ausgewiesen als autoritatives Wort Gottes. Und für den kleinen Timotheus war das das Alte Testament. Aber Paulus macht deutlich schon, das Alte Testament hat dich vorbereitet auf deine Bekehrung zu Jesus. Denn, wie Paulus hier schreibt, in Vers 14, beziehungsweise Vers 15, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier fordert Paulus also eine christozentrische, eine auf Jesus hinführende Verkündigung und Auslegung des Alten Testaments. Das heißt nicht, und das müssen wir an dieser Stelle sehr deutlich sagen, Paulus sagt nicht, in jedem alttestamentlichen Text ist Jesus zu finden. Das sagt Paulus hier deutlich nicht. Paulus sagt auch nicht, dass die speziellen Verheißungen, die Gott für sein Volk Israel gegeben hat, für sein ethnisches Israel damit aufgehoben werden. Das sagt er eben auch nicht hier. Aber Paulus sagt, schon das Alte Testament erweist sich im Lichte Jesu gelesen als ein starker Hinweis auf Jesus Christus als den Retter. Das Alte Testament kann dich weise machen zur Rettung. Und diese Sicht des Alten Testaments hatten die Apostel von Jesus selbst gelernt. Denken Sie daran, die Emmaus-Jünger in Lukas 24, wie Jesus die herangeführt hat und gesagt hat, habt ihr es nicht gelesen bei Mose, bei den Propheten und in den poetischen Schriften des Alten Testaments, dass der Sohn Gottes sterben und auferstehen musste? Und Jesus hat es selbst gesagt in Johannes 5, Vers 39, da hat er gesagt, ihr sucht in der Schrift und sie ist's, die von mir zeugt. In der Tat. Und in Vers 46 sagt er, Mose hat von mir geschrieben. Und wir erinnern uns hier auch an Apostelgeschichte 8, wo Philippus den Finanzminister aus dem Morgenland durch die Auslegung von Jesaja 53 zum lebendigen Glauben führt. Das Alte Testament kann dich weise machen zur Rettung durch Jesus Christus. Vordergründig betrachtet könnte man sagen, was Paulus dem Timotheus hier nahelegt, bleibe bei dem, was du gelehrt hast, das ist eine Aufforderung zum Traditionalismus. Ja, nur keine Experimente, wir machen das so, was wir schon immer gemacht haben. Bleib deinen Vorfahren treu. Hauptsache, du änderst nichts. Aber genau das sagt Paulus nicht in der Sache. Paulus sagt nicht, bleib bei dem, was du gelernt hast, weil wir das immer schon so gemacht haben. Das ist kein Grund, etwas weiterzumachen, nur weil man es immer so gemacht hat. Das kann auch immer schon falsch gewesen sein. Sondern Paulus sagt, bleib bei dem, weil es wahr ist. Das ist der Kern unseres Textes. Bleib bei dem, weil es die Wahrheit ist. Möglicherweise haben sich auch in Timotheus' Herzen von Zeit zu Zeit Zweifel gemeldet, wie wir das ja auch kennen. Woher kann ich wissen, dass das wahr ist? Dass es wirklich absolut verlässlich ist? Wie sicher kann ich sein, dass die Bibel Gottes Wort ist durch und durch? Was habe ich in den Händen, wenn ich die Heiligen Schriften lese? Was blättere ich da durch? Kennen wir solche Fragen nicht auch? Und in den nächsten beiden Versen gibt uns Paulus nun eine Antwort, die alle Zweifel überwinden kann. Das ist einer der Schlüsseltexte der Bibel, in denen die Bibel uns sagt, wie sie sich selbst versteht. Es gibt mehrere solcher Schlüsseltexte, die wir im Laufe der nächsten Zeit immer mal wieder einstreuen werden in unsere Predigtreihe. Aber das ist einer der ganz zentralen Texte, in dem die Bibel uns lehrt, wie sie selbst verstanden werden will und verstanden werden muss. Und Paulus beginnt mit einem großen Denn. So steht es auch im Griechischen. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und jetzt kommen Argumente. Du hast gute Gründe, Timotheus, bei dem zu bleiben, was du gelernt hast. Du hast gute Gründe, deinen Kinderglauben nicht über Bord zu werfen. Und dann kommen drei Schlüsselsätze. Drei Schlüsselsätze über die Qualität der Bibel. Erstens, was die Bibel ist. Zweitens, wie die Bibel wirkt. Und drittens, worauf die Bibel zielt. Und das wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Erstens, was die Bibel ist. Paulus beginnt Vers 16 mit diesem gewichtigen Satz, der auch von der griechischen Grammatik her am besten wohl so zu übersetzen ist. Alle Schrift oder die ganze Heilige Schrift, Pasagraphe, ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Da steht im Griechischen Theopneustos, das Wort für Gott und für den Heiligen Geist. Die Schrift ist Gott gehaucht. Das heißt, wenn die Bibel redet, redet Gott. Nicht weniger. Die Bibel ist Gottes Wort. Und diese Wahrheit hat die treue Gemeinde Jesu zu allen Zeiten geglaubt. Sie wurde aber auch zu allen Zeiten befeindet, untergraben und relativiert. Wir wissen, dass das besonders systematisch seit der philosophischen Aufklärung geschehen ist. Da werden wir heute nicht drüber reden. Also 18. Jahrhundert, zum Beispiel Immanuel Kant, der starr und fest behauptet hat, es gibt keine objektive Offenbarung. Es kann nicht sein, dass auf übernatürlichem Wege sachgerechte Inhalte und Wahrheiten vermittelt werden. Wenn man so will, hat Immanuel Kant den eisernen Vorhang vorgezogen und Gott den Mund verboten. Und im Gefolge der Aufklärung wurde dann die systematische Bibelkritik entwickelt. Es kam zur Ausprägung der sogenannten historisch-kritischen Methode, der historisch-kritischen Theologie, die die Bibel dem Urteil der menschlichen Vernunft unterworfen hat und mit ganz bestimmten weltanschaulichen Vorgaben den Umgang mit der Heiligen Schrift regeln will. Und jede Generation muss sich wieder neu fragen, mit wem wollen wir gehen? Auf wessen Seite wollen wir stehen? Wollen wir auf der Seite von Mose und Jesus und Paulus stehen? Oder wollen wir auf der Seite von Immanuel Kant und Gotthold Ephraim Lessing und Ernst Troeltsch und Rudolf Bultmann stehen? Natürlich gibt es dazwischen noch einige Nuancierungen, aber im Letzten wird es immer wieder auf diese grundsätzliche Alternative hinauslaufen. Auf wessen Seite wollen wir stehen? Spurgeon hat gesagt, wenn ich nicht an die absolute Unfehlbarkeit der Bibel glaubte, würde ich keine Kanzel mehr betreten. Er hatte gute Gründe, daran zu glauben. Denn Paulus entfaltet uns hier im Auftrag Gottes ganz kurz. Es sind ja nur zwei kurze Verse. Ganz kurz, aber präzise, was die Bibel ist. Sie ist von Gott eingegeben. Und dieser Satz ist prall gefüllt, deswegen müssen wir ihn ein wenig entfalten. Es bedeutet, die gesamte Bibel ist Gott gehaucht. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Jemand hat vorgeschlagen, man könnte auch übersetzen, jede Schriftstelle der ursprünglich gegebenen Texte, der sogenannten Autographen. Das gilt zunächst für das Alte Testament. Aber höchstwahrscheinlich meint Paulus hier nicht nur das Alte Testament, sondern auch das bereits im Entstehen begriffene Neue Testament. Beide Quellen hat er ja auch davor schon angedeutet. Timotheus hatte gelernt vom Alten Testament als jüdischer Knabe und er hatte dann von Paulus die apostolische Autorität überliefert bekommen. Und es gibt viele Hinweise, dass Paulus mit ganzer Schrift schon auf diese beiden Quellen anspielt. Wenn wir das vergleichen, die Texte der Apostel sollen im Gottesdienst neben den alttestamentlichen Texten gelesen werden. Das ist hochinteressant. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 27, da sagt Paulus, ich beschwöre euch, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Das heißt in der Gemeindeversammlung. ähnlich Kolosser 4, 16. Oder Paulus spricht im Namen Jesu, mit der Autorität Jesu, in 2. Korinther 2, Vers 17, wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Und Paulus nennt die apostolische Botschaft Wort Gottes. In diesem signifikanten Vers 1. Thessalonicher 2, 13, wo Paulus sagt, wir danken Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns, also den Aposteln, empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Als Gottes Wort. Nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Oder 1. Korinther 2, Vers 13, da betont Paulus, dass die Wörter, die er gebraucht, nicht durch menschliche Weisheit, sondern durch Gottes Geist gelehrt werden. 1. Korinther 2, Vers 13, davon reden wir nicht mit Wörtern, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Wörtern, die der Geist lehrt. Und so können wir Indiz um Indiz hinzufügen. Petrus bezeichnet die Schriften von Paulus als Schriften in 2. Petrus 3, 16. Und wir glauben, dass 2. Petrus wirklich von Petrus geschrieben worden ist. Da werden die Schriften von Paulus auf eine Stufe mit dem Alten Testament gestellt. Oder Paulus zitiert in 1. Timotheus 5, Vers 18 einen Text aus 5. Mose 25 und ein Zitat, das wir in Lukas 10, Vers 7 finden, und stellt diese beiden Zitate, 5. Mose 25 und Lukas 10, Vers 7, unter die Überschrift »Die Schrift sagt«. Und wenn wir etwa das hohe priesterliche Gebet im Johannesevangelium uns anschauen, dann wird klar, dass auch Johannes sich voll dessen bewusst ist, dass seine Schriften beteiligt sind an dem Entstehen dessen, was Gott offenbart durch seinen Heiligen Geist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, Altes und Neues Testament. Das bedeutet im Ergebnis für uns, die gesamte Bibel ist Gott gehaucht, die gesamte Bibel. Und nicht nur Johannes 3, Vers 16 oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Samariter, sondern eben auch, dass da eine Schlange redet, dass Jona vom Fisch verschluckt wird, dass Adam und Eva als erstes Menschenpaar geschaffen worden sind, die Geschlechtsregister, die drastischen Geschichten im Richterbuch. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also die gesamte Bibel ist Gott gehaucht. Aber das heißt noch mehr. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das bedeutet, die Wörter sind Gott gehaucht. Die Schrift selbst ist eingegeben. Wir reden mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, sagt Paulus. Das heißt, Gott offenbart nicht nur Gedanken, nicht nur Konzepte, nicht nur Inhalte, die seine Boten dann irgendwie zu Papier bringen. Sondern Gott sorgt dafür, dass das, was am Ende als Produkt herauskommt, nämlich die Schrift, und die Schrift besteht nur aus den einzelnen Wörtern, seinem Willen entspricht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Hier hat man in der Theologie den Begriff der Verbalinspiration verwendet, also der Wortinspiration. Und das war auch die Überzeugung von Jesus. Darum konnte Jesus manchmal eine ganze Argumentation aufbauen auf der sprachlichen Einzelheit eines einzigen Verbs. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das können wir mal in der Bibelstunde machen, das an einzelnen Stellen nachzuweisen, aber lesen Sie mal Matthäus 22, Vers 31, wo Jesus an der Zeitform des Verbs, an die Zeitform eines Verbs eine ganz massive theologische Aussage hängt, weil er jedem Wort glaubte. Oder wenn der Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 18 sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen. Was? Der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen, das war so ein Akzent, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Nicht der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen. Das heißt, Gott hat Wörter inspiriert. Er hat nicht den Verstand der Schreiber ausgeschaltet. Er hat nicht sie quasi in Trance geführt, aber er hat sie gebraucht mit ihren Gaben, mit ihrer Sprache und am Ende aber durch seinen Heiligen Geist dafür gesorgt, dass das Produkt, das er beabsichtigt hat, so zustande kam, wie er es wollte. Und Gott hat Sprache so geschaffen, dass sie in der Lage ist, propositionale Wahrheit zu transportieren, zu kommunizieren. Und als ich diesen Satz aufschrieb, dachte ich, es ist so, als ob Paulus die Angriffe der postmodernen Sprachphilosophie vorausgesehen hätte, die eben genau das bestreiten, dass Sprache Wahrheit sachgerecht transportieren kann, verbindlich transportieren. Also, die gesamte Bibel ist inspiriert und die einzelnen Wörter sind inspiriert. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott wacht über den Wörtern. Und dann noch eine weitere Beobachtung. C. Autor und Quelle der Bibel ist Gott selbst. Alle Schrift ist Gott gehaucht. da klingt wieder, was der Herr Jesus gesagt hat in Matthäus 4, Vers 4. Das werden wir nächste Woche bei den Bibeltagen sehen. Was hat Jesus gesagt in der Auseinandersetzung mit dem Teufel? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das, wo kommt es her? Aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und es ist, als ob Paulus das aufnimmt und sagt, alle Schrift ist Gott gehaucht. Alle Schrift kommt aus dem Mund Gottes. Und das nimmt Paulus hier auf. Und das heißt, wo die Bibel spricht, spricht Gott. Benjamin Warfield, der war einer der grandiosesten Theologen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Und der hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, when the Bible speaks, God speaks. Wenn die Bibel spricht, redet Gott. Und wie Gott durch sein Wort die Welt ins Dasein gesprochen hat, so hat Gott durch sein Wort die Bibel ins Dasein gesprochen. Und liebe Gemeinde, wenn man diese Wahrheiten zusammen ernst nimmt, dann folgt daraus unvermeidbar, die Bibel ist irrtumslos. Nicht, weil wir sie vorher bewiesen hätten aufgrund aller einzelnen Phänomene, sondern weil das der Grundanspruch der Bibel selbst ist. Gott kann nicht lügen. Und man kann Gottes Wort nicht von seinem Charakter trennen. Wo die Bibel redet, redet Gott. Und Gott nimmt für sich in Anspruch, die Wahrheit zu sein und die Wahrheit zu sagen. Und insofern stellen wir fest, die Bibel lehrt die Irrtumslosigkeit ihrer selbst. Das ist ähnlich wie bei der Trinität. Der Begriff taucht nicht auf. Der Begriff Dreieinigkeit taucht auch in der Bibel nicht auf, aber in der Sache wird die Dreieinigkeit ausdrücklich gelehrt. Und so taucht der Begriff der Irrtumslosigkeit als Begriff nicht auf, aber in der Sache wird die Irrtumslosigkeit der Bibel gelehrt. Und darin liegt ein unheimlicher Ernst. Denn es heißt, wie wir mit der Bibel umgehen, beeinflusst unser Verhältnis zu unserem Herrn. Wir können das nicht aussuchen. Al Mohler, der Präsident einer der größten theologischen Ausbildungsstätten in den Vereinigten Staaten des südlichen Baptistenbundes, der auch bei diesem Kongress sprach, hat gesagt, wir brauchen einen Zugang zur Bibel, der von Unterordnung geprägt ist und nicht von Verdächtigung. Von Unterordnung und nicht von Verdächtigung. Da hat das mit einem schönen Wortspiel gesagt. Er hat gesagt, we need a hermeneutic of submission and not of suspicion. Ein Zugang, der geprägt ist von Unterwerfung unter den Willen Gottes und nicht von Verdächtigung von unserem hochgebauten menschlichen Thron aus. Und das heißt, ihr Lieben, wer sich seine letzte kritische Reserve gegenüber der Bibel vorbehält, der distanziert sich damit vom Schriftverständnis seines Herrn. Denn der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und deswegen muss man daran erinnern, eines der wichtigsten Dokumente der jüngeren Kirchengeschichte ist die sogenannte Chicago Declaration von 1978. Da ist die Irrtumslosigkeit der Bibel ausdrücklich bekannt worden. Da heißt es zum Beispiel in Artikel 12, ich will einfach nochmal daran erinnern, und wir werden diese Chicago-Erklärung auch in der nächsten Woche auf der Homepage unserer Gemeinde, beg-hannover.de, als Download zur Verfügung stellen. Da heißt es in Artikel 12 zum Beispiel, wir bekennen, dass die Schrift in ihrer Gesamtheit irrtumslos und damit frei von Fehlern oder Täuschungen ist. Wir verwerfen die Auffassung, dass sich die biblische Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit nur auf geistliche, religiöse oder die Erlösung betreffende Themen beschränkt und Aussagen über den Bereich der Geschichte und Naturwissenschaft davon ausgenommen sind. Wir verwerfen ferner die Ansicht, dass wissenschaftliche Hypothesen über die Erdgeschichte dazu berechtigen, die Aussagen der Heiligen Schrift über die Schöpfung und die Sintflut umzustoßen. Und Artikel 13, wir bekennen, dass es angemessen ist, Irrtumslosigkeit als theologischen Begriff für die vollständige Zuverlässigkeit der Bibel zu verwenden. Zitat Ende. Seitdem, seit 1978, ist diese Chicago Declaration für viele ein rotes Tuch, bekämpft worden, unter den Teppich gekehrt worden. Immer wieder haben sich auch führende Evangelikale in Deutschland davon distanziert. Die Evangelische Allianz hat sich nicht ein einziges Mal bedingungslos dazu bekannt. Und die Freie Theologische Hochschule in Gießen hat auf dem Weg ihres Akkreditierungsprozesses die Chicago-Erklärung aus ihren Grundlagen gestrichen. Der Wissenschaftsrat, der die Hochschule anerkennen musste, hat das gefordert. Und der Wissenschaftsrat hat dann hinterher in einer Stellungnahme nochmal Folgendes festgehalten, das ist kein Geheimdokument, das können Sie im Internet nachlesen. Die FDA bekennt sich in ihrer Glaubensbasis zwar unverändert zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung, Klammer auf, hier ist schon nicht mehr von der Geschichte die Rede. Und unterstreicht ihre Ehrfurcht zur Bibel als Voraussetzung evangelikaler Theologie. Und jetzt kommt's. Ein unbedingtes Festhalten an der Irrtumsfreiheit der Heiligen Schrift, wie sie in der sogenannten Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel behauptet wird, wird von der FDA inzwischen nicht mehr als exklusiver Maßstab der Schriftauslegung verstanden. Die FDA hat damit notwendige Voraussetzungen für ein wissenschaftliches Arbeiten geschaffen. Soweit der Wissenschaftsrat. Man hat die Akademie quasi gezwungen. Wenn ihr akkreditiert werden wollt, dann müsst ihr die Chicago-Erklärung streichen. Und sie haben sie gestrichen. Und deswegen, denke ich, war es ein historisches Ereignis, dass jetzt in der letzten Woche vom 2. bis 6. März in Los Angeles dieser sogenannte Irrtumslosigkeitsgipfel stattgefunden hat, zusammengerufen von John MacArthur und seinen Mitarbeitern, fast 5000 Pastoren und Theologen aus 70 Ländern. Und die allermeisten von denen sich zur Irrtumslosigkeit bekennen. Und Al Mohler hat gesagt in seinem programmatischen Vortrag am Donnerstagabend, dass wir in so großer Zahl zusammenkommen, stärkt die Richtigen. Und er hat mit einem Schmunzeln hinzugefügt, und das wird diejenigen irritieren, die zu Recht irritiert werden sollten. Das Ziel dieses Gipfels bestand darin, die Irrtumslosigkeit, diese Lehre zu bekräftigen und Chicago 1978 zu bestätigen. Und ich denke, es besteht für uns in Deutschland anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 eine große Chance, diesen Impuls aufzunehmen. Und wir sind auch schon in Gesprächen mit den amerikanischen Freunden, wie wir das für Deutschland fruchtbar machen können. Also halten wir fest, das ist das spezielle Wesen der Bibel. Die heilige Qualität der Bibel, sie ist Gott gehaucht. Die ganze Schrift ist inspiriert, die einzelnen Wörter sind inspiriert und Autor der Bibel ist Gott. Das steckt da drin. Und daraus folgt nun die Wirkung, die Durchschlagskraft der Bibel. Denn überlegen wir, wenn hier in diesen Wörtern und auf diesen Seiten der lebendige Gott selbst spricht, dann kann das ja nicht ohne Folgen bleiben. Und darum informiert uns Paulus eben nicht nur darüber, was die Bibel ist, sondern auch zweitens, den Punkt können wir jetzt sehr kurz machen, wie die Bibel wirkt. Das eine hängt mit dem anderen untrennbar zusammen. Also weiter, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze. So kann man das griechische Wort übersetzen. Damit sagt Paulus, liebe Christen, lieber Timotheus, die Irrtumslosigkeit der Schrift ist kein theologisches Museumsstück, das ihr in eine Vitrine im Eingangsbereich eures Gemeindehauses stellen könnt, um es jeden Sonntag einmal zu bewundern und zu sagen, wir sind ja eine Gemeinde, die die biblische Irrtumslosigkeit lehrt. Und da darf es dann friedlich vor sich hin stauben, einstauben. Sondern Paulus sagt, es ist Nütze. Die Bibel ist Nütze, das hat praktische Folgen. Sie entfaltet eine starke Wirkung, natürlich. Denn in diesem Wort Gott gehaucht, Theopneustos, da steckt Pneuma drin. Und das ist der Hinweis auf die dritte Person Gottes, auf den Heiligen Geist, durch den Gott die Bibel eben hat zustande kommen lassen. Sie ist Gott gegeistet, so könnte man es auch übersetzen. Und das heißt, ihr Lieben, derselbe Heilige Geist, der die Bibel eingegeben hat, derselbe Heilige Geist gebraucht die Bibel jetzt als Werkzeug, um an unseren Herzen zu arbeiten. Wie die Bibel wirkt. Und Paulus macht dann vier Wirkweisen deutlich. Nütze wozu? Das können wir jetzt nur im Überblick anschauen. Sie ist Nütze zur Lehre. Das heißt, sie gibt uns eine zusammenhängende Sicht Gottes und der Welt und der Wahrheit. Sie lässt uns unser eigenes Leben verstehen, Gott verstehen, unsere Situation verstehen. Sie ist dann B, Nütze zur Überführung von Schuld. Das heißt, die Bibel ist ein Spiegel, in dem ich mich als Sünder erkenne. Einer der amerikanischen Freunde berichtete, wie er nach einem Gottesdienst schon merkte, als er am Ausgang die Leute verabschiedete, wie eine Frau und ihr Mann dort noch standen. Und der Mann wartete und wollte ihn unbedingt noch sprechen. Er merkte das. Er war zum ersten Mal mit zum Gottesdienst gekommen und dann, nachdem die anderen weg waren, trat er auf Steve Lawson zu und sagte, Sie haben mit meiner Frau gesprochen. Er sagte, über mich. Er sagte, nein, überhaupt nicht. Natürlich haben Sie mit meiner Frau über mich gesprochen. Alles, was Sie gesagt haben hier, Sie kennen mein Leben. Steve Lawson sagt, ich habe nicht mit Ihrer Frau gesprochen. Das ist das Wort Gottes. Und so sagt es die Bibel ja auch an anderer Stelle, was das heißt, zur Überführung von Schuld. Hebräer 4, Vers 12, da sagt Der Hebräerbrief, denn das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12, ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und ist kein Geschöpf vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das heißt, die Bibel durchdringt unsere Fassade. Die Bibel schneidet durch diese mühevolle Sicht unserer selbst, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Und die Bibel, sagt Hebräer 4, deckt das auf, was in unserem Herzen ist. Das ist faszinierend. Gott durchschaut uns ja immer. Das steht ja in Vers 13 hier in Hebräer 4. Kein Geschöpf ist ihm verborgen. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Gott durchschaut uns immer. Aber was passiert, wenn das Wort Gottes wirkt? Wenn das Wort Gottes an unserem Herzen wirkt, dann sehen wir plötzlich etwas von dem, was Gott immer in uns sieht. Das meint Hebräer 4. Dann sehen wir plötzlich etwas von dem, was Gott vor Gott sowieso immer aufgedeckt ist. Und plötzlich ist es, als ob jemand den Vorhang wegzieht, den wir lieber gar nicht antasten würden, und wir sehen, wie Gott uns sieht. Zur Überführung von Schuld ist die Bibel nütze. Und es ist kein Wunder, dass die Ausrichtung dieses Wortes Widerstand auslösen muss. Das wird Paulus in 2. Timotheus 4 dann ein Kapitel später ja schreiben. Vers 3, es wird eine Zeit kommen, sagt er, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Das heißt, sie werden die Verkündigung des Wortes Gottes nicht mehr aushalten. Sie werden dagegen rebellieren, sie werden sich die Ohren zuhalten, sie werden schreien, sie werden weglaufen. Sie werden den, der diese Lehre ausbreitet, verunglimpfen, was auch immer. Weil das Wort Gottes überführt. John MacArthur erzählte von einer Mitarbeiterin, die auch bei dieser Konferenz mitgeholfen hat, eine von den 1200 Volunteers, die uns dort rund um die Uhr mit Kaffee und anderen Köstlichkeiten versorgt haben. Und diese Frau kam aus der spanischsprachigen Community dort und sie sagte ihm mit Tränen in den Augen, ich hab sie gehasst, I hated you. Und John MacArthur hat sie gefragt, warum sind sie dann gekommen? Warum sind sie dann immer weiter gekommen? Und sie sagte, ich weiß es nicht. Aber es war, als ob das Wort Gottes sie festgehalten hätte. Und dann kam der Tag, wo sie Christus als ihren Retter fand. Und wo aller Hass sich in Liebe verwandelte. Und wo sie begriff, Gott hat mich überführt. Und er hat mich gerettet. Denn Gott belässt es ja nicht bei der Entlarvung und Überführung, sondern seinem Wort dient nicht nur zur Lehre, zur Überführung, sondern zur Besserung. Das sagt Paulus hier auch. Also es zeigt uns, wie unsere Schuld vergeben werden kann. Das ist ja im Vers 14 auch schon deutlich geworden, sie kann nicht zur Rettung führen. Und Gottes Wort dient zur Besserung, indem Gottes Wort uns lehrt, unsere sündigen Verhaltensweisen abzustellen. Gottes Wort will uns lehren, wie wir besser mit unserer Zunge umgehen können. Gottes Wort will uns lehren, wie wir unsere Unbeherrschtheit, unser aufbrausendes Temperament, unsere Eitelkeit und Selbstzentriertheit überwinden können. Besserung. Gottes Wort will uns lehren, wie wir unsere Faulheit loswerden und unsere Bequemlichkeit. Es ist Nütze zur Besserung, das Wort Gottes. Und Gottes Wort hilft uns nicht nur, das Böse zu lassen, sondern auch das Gute zu tun. Nicht nur das Falsche abzustellen, sondern auch das Richtige, wenn man das so sagen darf, anzustellen. Und das ist das Letzte, was Paulus hier sagt. Es ist uns nicht nur gegeben zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, sondern auch wozu? Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Training in Righteousness, sagt der englische Text, zu einer nachhaltigen Prägung. Und Gerechtigkeit bedeutet hier, dass ich darin lerne, nach Gottes Willen zu leben, ihm zu gefallen, meine Zeit zu nutzen, Erziehung in der Gerechtigkeit. Das wirkt das Wort Gottes an meinem Herzen. Man kann auch ganz einfach sagen, das Wort Gottes lehrt mich, Christus ähnlicher zu werden. Wie wirkt die Bibel, die Gott uns unfehlbar gegeben hat? Sie dient zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Aber damit kann Paulus den Gedanken noch immer nicht abschließen. Man spürt hier förmlich, wie es ihn dazu drängt, noch einen letzten Punkt zu benennen. Zu benennen, was Gott mit seiner Bibel bei jedem seiner Kinder letztlich erreichen will. Und darum fügt Paulus noch diesen dritten Punkt hinzu. Er sagt nicht nur, was die Bibel ist, er sagt nicht nur, wie die Bibel wirkt, sondern alles läuft dann im Ergebnis darauf hinaus, drittens, worauf die Bibel zielt. Und das ist Vers 17. Warum hat Gott uns dieses irrtumslose Wort, das nütze ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung und Gerechtigkeit gegeben? Vers 17. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Darauf zielt die Bibel. Und Mensch Gottes meint hier nicht nur besondere Leiter in der Gemeinde, besondere Verantwortungsträger, über die wird dieser Begriff auch als eine Qualitätsbezeichnung gewissermaßen geschrieben, Mose, Elia und diese Leute, sondern das kann, und das meint hier jeden echten Christen. Jeder Christ ein Mensch Gottes. Und darauf zielt die Bibel in meinem und in deinem Leben, dass wir dem Herrn mit unserem ganzen Leben zur Verfügung stehen und ihm mit vollem Einsatz dienen. Darauf zielt die irrtumslose Bibel, damit du ganz zubereitet seist, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Darauf zielt die irrtumslose Bibel. Jesus hat dich nicht bekehrt, damit du bis zum Ende deiner Erdentage so weiterlebst wie vorher. Nach dem Motto, vorher hast du als unbekehrter Egoist gelebt und in den Jahren, die du als Christ hast, lebst du dann eben als bekehrter Egoist. Jesus hat dir und mir nicht eine irrtumslose Bibel gegeben, damit wir ab und zu darin lesen, uns am Sonntag eine Predigt darüber anhören, uns darüber freuen, zu einer Gemeinde zu gehören, in der die Irrtumslosigkeit der Bibel gelehrt wird. Und das war's dann. Sondern mit seiner irrtumslosen Bibel, mit seinem machtvollen Wort, will Gott in unserem Leben ja wirken. Er will uns die Wahrheit zeigen, er will uns von unserer Schuld überführen, er will uns bessern, er will uns erziehen zu einem Leben, das Jesus immer ähnlicher wird. Und worauf zielt das alles? Vers 17, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Dass wir in unserem Alltag Jesus ähnlicher werden, heißt das ganz einfach. Aber Vorsicht! Das Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit, liebe Geschwister, wird uns zur Sünde, wenn wir die Bibel nicht anwenden. Dann wäre es besser, wir hätten die Irrtumslosigkeit niemals verstanden und niemals geglaubt. Denn so, wo wir sie bekennen und wo wir sie glauben und trotzdem nicht versuchen, ein Leben im Gehorsam gegenüber unserem Herrn zu führen, heißt das praktisch, ja, ich glaube, dass Gott das so gesagt hat. Ich glaube, dass jedes Wort so von Gott gegeben ist, dass er das so ernst meint. Aber ich mache es trotzdem nicht. Oder nur sehr selektiv. Was mir eben so passt. Verstehen wir, warum Paulus Vers 17 unbedingt noch anfügen muss? Das Vorbild dafür hat der Apostel beim Herrn Jesus gefunden. Als er Jesus den Missionsbefehl gegeben hat, am Ende von Matthäus 28, da hat er gesagt, Lehre, mache zu Jüngern alle Völker. Und worauf läuft das hinaus? Da hat er gesagt, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Darauf läuft es hinaus, genauso wie bei Paulus hier. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Lehret sie halten. Und ihr werdet dazu ausgerüstet, sie zu halten, weil euch Gottes Wort gegeben ist. Und Ligon Duncan hat in seinem Vortrag an die ca. 5000 Theologen eine Warnung ausgesprochen. Er hat gesagt, Brüder, hier kann unsere Versuchung kommen, dass wir in Sünde fallen und dann unsere Schrifthaltung ändern. Eben weil das so eng zusammengehört, die Irrtumslosigkeit der Bibel und dass die Bibel auf unseren Gehorsam drängt. Und wie oft ist das geschehen, dass jemand, weil Sünde in seinem Leben war und er an diese Sünde festhalten wollte und er diese Sünde nicht vor Gott bringen wollte, dann in der Folge seine Schrifthaltung geändert hat, weil er es nicht mehr ertragen hat, mit einem verbindlichen, autoritativen Wort Gottes zu leben. Und Ligon Duncan hat gesagt, Brüder, da kann unsere Versuchung liegen, dass wir in Sünde fallen und sie nicht bekennen und dann in der Folge sich unsere Schrifthaltung ändert. Die Würde der Bibel und ihre praktische Verbindlichkeit gehören untrennbar zusammen. Und deswegen hat die Grace Community Church, also die Gemeinde, in der John MacArthur in der Regel jeden Sonntag predigt, die gibt Material ihren Leuten jeweils mit und unter anderem auch einen Zettel, der heißt Sermon Notes, also da kann man sich Notizen zum Predigttext und zur Predigt machen. Und ganz am Ende dieses Zettel mit den Sermon Notes steht dann jeden Sonntag folgender Hinweis, der immer der gleiche ist. Ganz unten am Rand dieses Zettels, da heißt es, sei ein Täter. be a doer, sei ein Täter. Und dann steht da, ihre Verantwortung ist es, durch Gottes Gnade und Gottes Befähigung nun beständig die göttlichen Prinzipien und Wahrheiten, die sie heute gehört haben, anzuwenden. Wenn Sie über die Predigt von heute nachdenken, stellen Sie sich diese drei Fragen. Wo will Gott meinen Glauben und meine Handlung ändern? Zweitens, wie kann ich diese Veränderung erreichen? Und drittens, was ist der erste Schritt, der mich zu dieser Veränderung hinbringt? Das steht unter jedem Predigtzettel. Be a doer. Du hast jetzt eine Verantwortung, nachdem du das gehört hast, zu fragen, was ändert das? Was will Gott damit in meinem Leben ändern? Ihr Lieben, wir werden nicht durch Werke gerettet, aber wir werden zu Werken gerettet. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir dem Herrn gehorsam sind. Aber wenn wir durch seine Gnade von unserer Sünde befreit worden sind und Bürger des Himmels geworden sind, dann wird sich das auch in einem zwar immer noch gebrochenen und nicht fehlerlosen, aber in einem veränderten Leben zeigen. Und diese Dynamik zieht sich durch die ganze Bibel. Das steht nicht nur hier in 2. Timotheus 3. Das haben wir beispielsweise gehört in der Lesung von Psalm 119, Vers 97, ja, dieses große Loblied, wo einer sich freut über die Größe und Herrlichkeit und Schönheit des Wortes Gottes. Und dann heißt es in Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das heißt, dein Wort will in meine Füße. Dein Wort will meine Schritte lenken. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Vorher wurde dieses Wort Gottes besungen, gerühmt. Ich habe dein Wort lieb, täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnung sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte alle deine Befehle. Und dann aus diesem Loblied, aus diesem Lied der Freude, erwächst dann diese Aufforderung zum Gehorsam. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Es soll mir in die Füße gehen. Es soll mein ganzes Handeln und Entscheiden, meine ganzen Prioritäten prägen nach dem Willen Gottes. Oder denken wir an den Titusbrief, wo Paulus das ganz, ganz ähnlich sagt. Wozu hat der Herr Jesus sich sein Volk erlöst? Was steht denn da in Titus 2, Vers 14? Da heißt es, davor kommt ja dieser Weihnachtsvers, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und dann wird beschrieben, wie Christus seine Leute rettet. Und dann heißt es in Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist Vers 17. Dazu hat Jesus uns gereinigt, uns vergeben, uns gerettet, dass wir eifrig wären zu guten Werken. Und dann schreibt Paulus weiter in Kapitel 3, Titus 3, Vers 8, dass du dies mit Ernst lehrst, dass die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Und nochmal in Titus 3, Vers 14, lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Dazu sind wir gerettet worden. Nicht, um ein bisschen psychologisch erleichterter den Rest unseres Lebens nach unserem alten Striemel fortzusetzen. Unsere alten Freunde haben erzählt, in ihrer Gemeinde in der Nähe von Palm Springs, immer wenn ein neues Gemeindeglied aufgenommen wird, der Pastor, also dann gibt es eine öffentliche Begrüßung, so ähnlich wie bei uns, und dann sagt der Pastor in der Regel einen Satz, den könnten wir hier eigentlich auch einführen, and now get busy. Nach dem Motto, und jetzt fang an zu arbeiten. And now get busy. Und das ist die Frage, bist du schon busy? Das geht nicht um aufgeregten Aktionismus, aber es geht um die Frage, hat Gottes irrtumsloses Wort dein Leben schon so durchdrungen, dass du ihm mit Freuden dienst? Dass du ihm mit Freuden verbindlich dienst? Now get busy. Mit diesen Worten, hier drängt Gott uns alle dazu, uns selbst zu überprüfen, ihr Lieben. Wie treffe ich eigentlich die Entscheidungen in meinem Alltag? Wie setze ich meine Prioritäten, wenn wirklich bestimmte Dinge, die ich mal so vorhabe, kollidieren mit dem, was von Gottes Auftrag her dran ist? Wenn das miteinander kollidiert, wie setze ich meine Prioritäten? Will ich ein Leben führen, dem man anmerkt, dass ich ganz zubereitet bin, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet? Welche Prioritäten setze ich? Lasst uns daraufhin überprüfen. Und wenn du nicht sicher bist, wenn du nicht sicher bist, wie dein Zustand an dieser Stelle momentan beschrieben werden kann, dann geh diesen praktischen Schritt und frage den Herrn. Dann lege deinem Herrn das vor und sag: Herr, ich möchte ein Leben nach Vers 17 führen. Es ist meine Sehnsucht, dass dein irrtumsloses Wort wirklich für mich nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern dass es mich bis in die letzten Entscheidungen meiner Zeitplanung und Prioritätensetzung hinein prägt. Lass dein Wort wirken wie ein Schwert. Lass ich erkenne, was du erkennst in meinem Leben. Und dann gib mir die Kraft und bring mich dahin, dass ich dir gehorsam werde. Und wenn der Herr sie so führt, dann stehen wir auch gerne als Gemeindeleitung dazu bereit, dass sie uns fragen können: Wo will der Herr mich einsetzen? Ich habe gemerkt, ich bin noch nicht so im Einsatz für den Herrn, wie ich möglicherweise sein könnte. Könnt ihr mir helfen, den Platz zu finden, wo der Herr mich einsetzen will, noch mehr einsetzen als bisher? Was sehen andere Menschen an unserer Gemeinde? Es war sehr bewegend. Dort bei der Konferenz letzte Woche, ist natürlich eine Riesengemeinde, und die ganze Konferenz wurde möglich, weil es 1200 sogenannte Volunteers gab, also freiwillige Helfer, die eine Woche dafür eingesetzt haben, quasi zur Verfügung zu stehen. Und von diesen 1200 war der Jüngste 5 und der Älteste 95. Und John MacArthur hat uns gesagt, wir sollten mit beiden pfleglich umgehen. Was sehen andere in unserer Gemeinde, wenn wir in einer Woche Gastgeber der Bibeltage sind? Sehen Sie dann in unserer Gemeinde Gastgeber, die mit Freude und mit Liebe und mit Hingabe versuchen, Ihnen dieses Wochenende zu einem Ereignis zu machen, das Sie stärkt? Sehen Sie in uns eine Gemeinde, der es ein inneres Bedürfnis ist, denen Gutes zu tun, die zum Hören des Wortes Gottes hierher kommen? Wo ist dein Platz während der Bibeltage? Stellst du ein Quartier zur Verfügung oder kannst du in der Küche helfen? Oder vielleicht sollst du einfach kommen und hier da sein und mit Beten für die Vorträge und Gespräche führen und lieb sein zu denen, die kommen. Wo ist dein Platz am Samstag und Sonntag? Hier, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Wo ist dein Platz Woche für Woche in der Gemeinde? Diese Frage stellt uns der Herr. Und das ist nicht nur auf die Gemeinde beschränkt. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, das gilt in der Familie. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, das gilt bei uns am Arbeitsplatz, im Büro, in der Werkhalle, an der Uni, in den Hörsälen, überall dort, wo Gott uns hingestellt hat. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, mit der irrtumslosen Heiligen Schrift, die der Herr dir anvertraut hat. Und ein letztes müssen wir klären: dieses Wort, das Gott uns gegeben hat, ist nicht wie ein Prüfer in der Schule. Nicht wie ein Prüfer, der uns ein anspruchsvolles Level von Aufgaben präsentiert und sich dann genüsslich zurücklehnt und nun mal überwacht, wie wir das wohl lösen könnten. Sondern dieses Wort Gottes ist wie unser Coach, unser Trainer. Es rüstet uns aus. Man könnte auch, wenn man schon in der Fußballsprache bleibt, sagen, es ist unser Mannschaftsarzt, dieses Wort. Es pflegt unsere Wunden, es heilt unsere Verletzungen. Es ist wie der Mannschaftskoch, es ernährt uns, es gibt uns vitaminreiche Nahrung, es versorgt uns, es rüstet uns zu, es ist Trainer, es ist Arzt, es ist Ernährungsspezialist und dadurch sind wir vollständig ausgerüstet. Verstehen Sie, Vers 17 ist nicht als Forderung formuliert. Vers 17 steht da nicht als Imperativ. Und nun achte aber darauf, dass du auch ja gute Werke tust, sondern das ist eine unausweichliche, eine unvermeidliche Konsequenz. Vers 17 ist Ermutigung. Paulus sagt: Timotheus, du hast Gottes unfehlbares Wort. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Die ganze Schrift, vollständig jedes Wort aus dem Mund Gottes. Und sie wirkt durch Besserung, durch Überführung, durch Erziehung in der Gerechtigkeit, dadurch, dass sie die ganze Wahrheit vor deinen Augen entfaltet. Und worauf zielt das, Timotheus? Wohin führt das? Es mündet da hinein, dass du jetzt vollständig ausgerüstet bist, ein Leben zu führen, das Jesus ehrt, ein Leben zu führen, das Jesus mit ganzer Hingabe verbindlich dient. Das schenkt dir das Wort Gottes. Und dabei werden dann die guten Werke wie Früchte an einem Baum wachsen. Und du wirst nicht verzweifeln, wenn du immer wieder deine Grenzen merkst. Du wirst nicht entmutigt werden, wenn du immer wieder merkst, dass du schuldig wirst. Wir werden immer wieder schuldig. Wir merken immer wieder, wie lahm und müde und selbstbezogen wir werden. Wir merken immer wieder, wie wir die Vergebung des Herrn brauchen, Woche für Woche. Klar ist das so. Aber der Herr sagt nicht nur, du bist nun mal so und du wirst nun eben so zum Himmel schleichen und es wird sich eben nichts ändern. Nein, der Herr sagt, du bist ganz zubereitet, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und darum ist der Grundton, der sich durch diese Verse zieht, ein Ton der Freude. Ich schließe mit einem ermutigenden Vorbild. Ein Vorbild, an dem die Dynamik, die sich durch diese Bewegung hindurchzieht, irrtumsloses Wort Gottes und drastische Wirkung in unserem Leben, an dem das so deutlich wird. Und dieses Beispiel ist William Tyndale. William Tyndale, ein Zeitgenosse Martin Luthers. William Tyndale, der maßgeblich dazu beigetragen hat, die Reformation in England voranzubringen. William Tyndale, ein Sprachgenie, ein linguistischer Genius von höchstem Rang. Und William Tyndale entdeckt die Bibel. Und ihm wird klar, dieses Wort Gottes, Gott hat nicht geschwiegen, Gott hat gesprochen, braucht jeder Mensch. Und William Tyndale hat sich geschworen, diese berühmte Formulierung, jeder englische Landarbeiter und jeder englische Junge, der einen Pflug zieht, soll einmal in der Lage sein, Gottes Wort zu lesen und zu verstehen. Und dann hat er sein ganzes Leben in diese Aufgabe hineingeopfert, hineingesteckt, das Wort Gottes zu übersetzen ins Englische. Es hat davor schon einige Versuche gegeben, die aber alle nicht so der linguistischen Weisheit letzter Schluss waren. Und er hat diese geniale philologische Begabung, die Gott ihm gegeben hatte, eingesetzt. Und natürlich hat die englische Krone versucht, das zu verhindern, weil man auch die politischen Folgen fürchtete. Und so wurde dieser William Tyndale zum Dauerflüchtling. Und er reiste immer mit seinem Büro. Er reiste mit den griechischen Urschriften. Er reiste mit seinen ersten Übersetzungsprodukten. Und dann kam er, was viele nicht wissen, 1524 nach Deutschland. Und er kam ausgerechnet ins Zentrum der Reformation nach Wittenberg. Und es ist allerhöchst wahrscheinlich, dass er dort Martin Luther getroffen hat. Luther hatte zwei Jahre vorher, 1522, sein berühmtes Septembertestament herausgegeben. Diese erste große Übersetzung des Neuen Testaments. Und dann werden Tyndale und Luther miteinander konferiert haben. Tyndale wird sich Rat geholt haben für seine Übersetzung. Er war ein Dauerflüchtling mit seinem Übersetzungsbüro. Und schließlich nach einer langen Zeit voller Spannung, voll leidenschaftlicher Arbeit, immer wieder auf dem Weg in ein neues Versteck, wird William Tyndale schließlich 1535 in Antwerpen von einem Bekannten verraten, verhaftet. Er wird in ein Schloss in der Nähe von Brüssel gebracht. Und 1536 in Belgien hingerichtet. Er wird öffentlich erwürgt und anschließend sein Körper verbrannt. Und einer seiner Freunde führt die Übersetzungsarbeit weiter. Und doch stirbt er nicht in Verzweiflung, sondern es wird glaubhaft überliefert, dass die letzten Worte Tyndales, als er dort öffentlich erdrosselt wurde, gewesen sein sollen: O Gott, öffne die Augen des Königs von England. Er hat nicht im Zorn seine Mörder verflucht. Er hat nicht um die eigene Rechtfertigung gebuhlt, sondern er hat gebetet für sein Land, für seinen König, in dessen Auftrag er ermordet wurde. Und hier konnten wir sehen, dass dieses Wort Gottes, dem er seine ganzen letzten Jahre gedient hatte, Tag für Tag, dessen Kraft und absoluter Verlässlichkeit er hundertprozentig vertraute, dass dieses Wort Gottes auch an seinem Herzen gewirkt hat. Dass dieses Wort Gottes den William Tyndale ganz geprägt hat. Und dass es ihn auch noch dann bewahrt und geleitet hat, als seine Mörder ihn scheinbar zur Strecke brachten, weil er wusste, Gottes Wort wird siegen und Gott kommt zu seinem Ziel und mein Leben ist bei ihm geborgen. So wird man nur durch die Bibel, das irrtumslose Wort Gottes. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, und wir danken dir, dass wir durch dein Wort und durch die Wahrheit, die du uns zeigst, gestärkt werden, dass wir dir hundertprozentig vertrauen können. Und wir bitten dich, gib doch, dass dieses Wort in unserem Leben immer mehr seine Durchschlagskraft entfaltet. Zeige uns, Herr, wo wir etwas ändern sollen an unserem Leben. Lass uns erkennen, wo Entscheidungen korrigiert werden sollen. Danke, dass du nicht der ferne Aufpasser bist, der uns alleine mit unserem Kampf zurechtkommen lässt, sondern dass du an unserer Seite bist, dass du uns trägst. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr. Schenke uns immer mehr ein Leben, das dich ehrt und das dir mit allen Fasern und mit Freude und gern zur Verfügung steht. Das bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.